Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche mindestens zwei Menschen über einen Bibeltext, der laut der EKD-Perikopenordnung für einen der kommenden Gottesdienste vorgeschlagen wird. Und heute unterhalten sich hier Nathalie und Lydia. Nathalie, wie schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, ich freue mich. Es macht mir immer richtig Spaß hier.
Ihr habt uns beide vielleicht schon öfter zusammen gehört. Es ist nämlich auch für mich immer eine große Freude, mit Nathalie und mich zu unterhalten. Mich, Lydia, kennt ihr vielleicht als Teil des Stückwerk-Redaktionsteams. Ich habe mein Vikariat gemacht und lebe gerade in einer katholischen Schwesterngemeinschaft, den Oberzeller Franziskanerinnen, mit. Und Nathalie, magst du dich auch noch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, klar. Ich lebe und studiere in Berlin. An der Humboldt studiere ich Theologie und mache halt ganz viel im Bereich von Antirassismusarbeit innerhalb von Kirche, von Aktivismus bis hin zu Bildungsarbeit bin ich da am Start.
Wie schön. Es ist immer schön, wenn wir uns miteinander unterhalten. Wir sind schon ganz ins Sprudeln gerade gekommen in unserem Vorgespräch und freuen uns jetzt, mit euch unsere Gedanken zu teilen zu der Perikope für den Sonntag Lätare. Das ist Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Und Nathalie wird die euch jetzt mal vorlesen.
Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Petrus stritt das ab und sagte, ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte, du gehörst auch zu denen. Aber Petrus erwiderte, Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehört er zu denen, er kommt doch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab, Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig.
Du bist gerade schon gestolpert über das der Herr, gell?
Ja, total.
Also welcher Herr
total.
Jetzt?
Total.
Also wir haben auf der Basisbibel übersetzt, vorgelesen und da wird quasi gleich vermerkt, Kyrios, der Herr Jesus ist hier gemeint. Also Jesus dreht sich um und blickt Jesus an, und blickt Petrus an, während der Hahn kräht. Und dann erinnert sich Petrus daran, dass Jesus das vorhergesagt hat, dass der Hahn krähen wird.
Ja, total spannend, weil ich hatte die Bix gelesen und da ist es, und der Befreier wandte sich um. Also so schon nochmal anders. Und beim Dienstmädchen wird auch Sklavin gesagt in der Bix-Übersetzung. Genau, deswegen, da bin ich jetzt drüber gestolpert, weil es ja dann schon auch nochmal einen anderen Schwerpunkt oder also so andere Vorstellung echt reinbringt. Naja.
Total. Und auch, also jetzt, wenn man es einfach so hört oder liest aus dem Kontext raus, also ich war beim ersten Mal so, ja, welcher Herr denn? Also irgendeiner von denen, die Petrus da gerade ansprechen oder was? Also,
ja, voll.
Genau. Ja, und trotzdem, dieser Vers, der ist ganz besonders, finde ich. Also wir sind jetzt bei 61, nämlich, dass Jesus Petrus anblickt. Ich habe vorher ein bisschen gelesen, es gibt natürlich in den anderen Evangelien auch diese Erzählung, oder was heißt natürlich, aber die gibt es jedenfalls in den anderen Evangelien. Und diese Situation, aber dass Jesus Petrus nochmal anblickt, das kommt wohl in keinem anderen Evangelium vor, sondern das ist nur bei Lukas. Und das finde ich echt eine besondere Stelle hier, weil quasi der Hahn kräht, aber vor allen Dingen durch den Blick erinnert sich Petrus eben daran, dass Jesus hier schon vorher angekündigt hat, dass das passieren wird. Ja, krasser Text.
aber auch natürlich Text. Sehr bekannter Text, ja. Aber auch irgendwie schwerer Text, weil also so Fun ist da gerade in der Situation wirklich gar nichts.
Ja, und dann denke ich mir halt, es ist halt Sonntag Letare, ne? Also das ist eigentlich der Sonntag in der Fastenzeit, wo es mal ein bisschen um Fun geht. Und deswegen war echt mein erster Impuls so, was ist denn eigentlich lustig an dem Text? Über was können wir uns hier freuen? Oder was ist schön, um ein kleines Osterfest irgendwie auch zu feiern? Und da ist mein Kopf und meine Assoziation gleich am Hahn hängen geblieben. Einfach überhaupt diese Szenerie mit dem Hahn. Erstens,
ich finde auch krähende Hähne.
Ja, bitte?
Ja, ich wollte auch gerade sagen, krähende Hähne finde ich super witzig. Also wie die schon allein klingen. Es hat halt irgendwie so ein es ist so ein markanter und komischer Sound, dass ich das echt, also so, wenn ich an krähende Hähne denke, muss ich tatsächlich auch lächeln.
Ja, und du lebst ja auch in der Stadt, ne? Also bei mir geht es auch so, ich höre ehrlich gesagt
ja.
nicht mehr so oft krähende Hähne. Ist jetzt nicht so Teil meiner Lebenswelt. Aber wenn ich sie höre, ist schon sehr markant. Also genau, dann hat es auf jeden Fall einen aufweckenden, aufrufenden Charakter für mich. Und ich finde es aber schon witzig, weil diese Geschichte, wenn ich die frei nacherzählen sollte, weiß ich dann immer nicht, verleumdet der eigentlich dreimal oder kräht der Hahn dreimal oder was passiert eigentlich? Und das ist übrigens auch so, dass das in den Evangelien ein bisschen unterschiedlich ist. Also tatsächlich ist es so, dass in dem anderen der Hahn dann auch mal zweimal kräht und dann wird er erwischt. Und hier kräht er ja jetzt wirklich nur einmal. Aber ja, also an dem Hahn bleibe ich hängen und ich assoziiere dann gleich weiter zu den Bremer Stadtmusikanten, wo ja auch irgendwie der Hahn oben drauf sitzt und kräht und damit irgendwie die Diebe in dem Haus, die Räuber, die Menschen, die... Ich kenne gar nicht die Grundstory so gut, merke ich nicht mehr. Jedenfalls die Menschen vertreiben und dann die Tiere beleben dieses Haus und laben sich an dem Festmahl. Das finde ich jedenfalls lustig.
Ja, aber also so haben wir dieser Aspekt davon, dass ja der Hahn eigentlich sehr präsent auch ist auf unseren Kirchendächern und dass das ja auch auf diese Story zurückgeht, ist schon irgendwie, also so diese Symbolkraft, die dann halt eigentlich in diesem Tier dann auch liegt und sich auch weiter getragen hat.
Mhm. Ja. Also es gab es tatsächlich schon vor dieser Story, dass der Hahn irgendwie so ein Symbol war für eben anbrechender Tag, neues Licht, das kommt, aber das war dann natürlich im Christentum sehr leicht anknüpfbar, als Jesus Christus das Licht, das in die Welt kommt und der Hahn, der das eben früh am Morgen markiert und die ankündigt, dass die Nacht vorbei ist. Und klar, dann war es aber tatsächlich diese Story, die den Hahn so populär gemacht hat, auch auf vielen Kirchtürmen. Und das ist schon spannend. Warum gerade diese Story und welche Funktion hat der Hahn, der da kräht und so? Ich habe mich zur Vorbereitung mit den christlich-jüdischen Predigtmeditationen auseinandergesetzt oder die gelesen. Und da war das so ganz stark Thema und das fand ich voll gut, so diese Frage danach, wie funktioniert eigentlich hier die Erinnerung oder die Ermahnung an uns Christinnen und Christen heute, die wir den Hahn da oben sehen, der uns erinnert, verhaltet euch nicht wie Petrus. Also Petrus, der irgendwie Jesus Christus verleumdet, so macht es bitte nicht, sondern haltet fest an eurem Bekenntnis. Ungewöhnliche Verweisstruktur, so dieses macht es nicht so. Also über eine Negativfolie quasi eine Erinnerung. Nicht die Aussage, als ChristInnen verhaltet euch so und so, sondern negativ über den Verweis.
Ja, und ja gleichzeitig, also so, es ist diese starke Geschichte von Petrus, auf den ja irgendwie, das ist der Stein und das kommt ja noch. Und er ja auch irgendwie Vorbild im Glauben ist, aber gleichzeitig die entscheidende Geschichte ist die, wie er halt diese Verleugnung und dass es halt eben nicht ist, dass er an dem Selbstanspruch, den er hat, auch irgendwie dem gerecht werden kann. Und das finde ich super spannend, weil das ist so eine interessante Gegenüberstellung. Also gleichzeitig Vorbild im Glauben, gleichzeitig so mit die stärkste Geschichte, die wir über eben eine Verleugnung haben.
Finde ich auch und auch, also diese Beidseitigkeit, die du gerade benannt hast, so dieses, es wird halt auch nicht ausgeschmückt, sondern es wird wirklich im Detail da erzählt, dass er dreimal das leugnet und so scheitert irgendwie an diesem, an eben seinem eigenen Anspruch und aber auch ja dieser Beziehung, dass er die so verleugnet. Und gleichzeitig wissen wir ja darum, wie es mit Petrus weitergeht oder dass Jesus ihn irgendwie weiter beauftragt, als Fels diese Kirche weiterzubauen. Wir wissen, welche Wirkungsgeschichte die Person des Petrus nachbiblisch quasi hatte oder hat bis heute. Und dann aber so eine Geschichte über diesen Mann zu hören, der eben so gar nicht perfekt ist, sondern das finde ich irgendwie schon ziemlich stark, ne, dass es drin ist und nicht eben rausgekürzt oder irgendwie beschönigt, sondern nee, in all dieser Fehlbarkeit scheitert er da kläglich und gleichzeitig hält Jesus an ihm fest.
Total schön. Also so, und auch, also so in dem Sinne sehr, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht hoffnungsgebend, aber für einen selber und den Selbstansprüchen, die man vielleicht auch oft selbst formuliert, auch gebend, so ja, okay, denn großes Vorbild im Glauben, um das jetzt mal so zu formulieren, ist dann aber trotzdem auch eben nicht diesen klassischen Märtyrerweg oder sowas. Also so, er ist jetzt nicht das Vorbild dessen, weil er so unglaublich diese Opferbereitschaft gezeigt hätte, sondern eben nicht. Und das ist aber genauso wichtig in dem, was diese Person ausmacht.
Und dafür ist irgendwie eine Szene, die jetzt gar nicht Teil quasi der Predigtperikope ist, aber auch zentral. Ich würde die mal ganz kurz vorlesen. Das ist im selben Kapitel, die Verse 31 bis 34. Weil da geht es quasi schon einerseits um diese Ansprüche und dann auch Jesus' Reaktion auf die Ansprüche und auf diese Ankündigung, dass der Hahn kräht. Simon, Simon, sieh doch, der Satan hat sich von Gott erbeten, euch durchzusieben wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Brüder und Schwestern stärken. Petrus entgegnete Jesus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja, sogar mit dir zu sterben. Aber Jesus erwiderte, das sage ich dir, Petrus, noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Und das ist quasi diese Stelle, auf die sich dann unsere Perikope immer wieder bezieht und wo diese Ansprüche halt so krass formuliert werden auch, ne? Also so, boah, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich würde sogar mit dir sterben. Ja, und kurz darauf passiert das, ne? Nee, kenne ich nicht. Oder hab diesen, distanziere mich, will mich irgendwie selber schützen.
Ja. Und also so, und ich meine gleichzeitig, und das finde ich halt auch, also so irgendwie, ich habe Verständnis für Petrus dafür, dass er auch in dem Moment sagt, also so, dass gerade irgendwie die Verhaftung, also er sieht, dass Jesus verhaftet wird, weiß irgendwie auch, in was für einer gefährlichen Situation er sich vielleicht auch befindet. Also so, ich kann diesen Impuls dann nachvollziehen, zu sagen, so ja, nee, erstmal, ich möchte mich davon distanzieren, aber gleichzeitig, verleugnet er ja nicht nur Jesus Christus, sondern ja auch irgendwie sich selbst, weil er hat ja einfach eine starke, also so, es ist ja seine Identität auch irgendwie Jünger zu sein und das Ganze. Und das finde ich halt irgendwie, er hat eigentlich diesen hohen Anspruch, würde sagen so, ja, ich bin eigentlich bereit dazu, genauso zu leiden und mit dir zu leiden, aber es geht dann irgendwie in diesen, ich will vielleicht sagen, so Selbstschutzmodus.
Und darin ist er mir auch sehr nahbar. Also, weil diesen Mechanismus kenne ich, ne? Auch von mir selber, dass ich irgendwie hehre Ziele habe oder Prinzipien, nach denen ich handle oder so, handeln will, das vielleicht auch formuliere oder zumindest für mich eigentlich sehr klar habe, dass ich es will. Und dann gibt es die Situation, wo ich irgendwie ins Verleumden komme, im Sinne von, wo ich halt nicht dagegen aufspreche, wenn irgendwie jetzt irgendein Scheiß passiert in der Welt und ich eben nicht laut werde oder direkt das benenne oder da reingehe, sondern ja, auf Rückzug oder so tue, als ob ich es nicht wahrgenommen habe. Ne? Also ich denke so an Sachen in der Bahn. Ey, wie oft habe ich schon ein Scheißgespräch in der Bahn gehört, wo ich mich fürchterlich innerlich aufgeregt habe über die Inhalte, die da laut in der Bahn verkündet wurden. Ja, und wie oft habe ich dann nicht laut was dagegen gesetzt und gesagt, stopp. Menschenfeindlicher Kackscheiß, der hier gesagt wird. Also genau, dieser Mechanismus, der ist irgendwie, ja.
Der ist, ja, und es ist so, und der ist ja, es ist so, ich öfters, wenn ich irgendwie so Antirassismus, Arbeit, Workshops, wie auch immer habe, bin ich halt auch so, ja, es gibt halt auch einfach Momente, wo es dann halt auch wichtig wäre, in irgendeiner Form diesen Selbstschutz dann auch zu haben. Also so, es ist halt diese, ich weiß nicht, also so eben jetzt genau in der Bahn beobachte ich was und natürlich wäre der Anspruch und sollte auch der Anspruch von uns allen sein, auch Zivilcourage zu haben und zu denken, so ja, ich stehe auf und ich mach was und ich sag was und ich schreite total ein. Aber das ist eben, und das finde ich immer wichtig zu betonen, dass es halt auch verschiedene Arten des Aufstehens jetzt so, sag ich mal, gibt. Und dass es halt genauso wertvoll ist, dann vielleicht, wenn die Situation ein bisschen abgeklungener ist, zu potenziell einer Person zu gehen, die in der Situation halt irgendwie Schlimmes erlebt hat und um danach dann hinzugehen und dann nochmal zu fragen, ja, wie ist es und wie sieht's aus, um dieses gleichzeitige irgendwie Selbstschutzding auch zu haben. Also so, das versuche ich auch. Also das ist einfach ein Struggle-Point, weil es ist so, wie oft scheitern wir an unseren eigenen Ansprüchen? Mhm. Und wie oft formulieren wir vielleicht auch Ansprüche, die sehr unrealistisch sind? Also das heißt nicht, dass wir die nicht formulieren sollten und dass die nicht wichtig sind, auch zu haben, aber da auch irgendwie eine Kindness mit sich selbst zu entwickeln, ist halt irgendwie wichtig. Und das finde ich dann halt auch irgendwie spannend, dass Jesus sagt, so ja, komm, also das mit deinem Selbstanspruch, Petrus, das kannst du so formulieren, ist schön zu hören, aber ich weiß irgendwie, dass das jetzt hier auch nichts wird, aber dass ja trotzdem die Rolle des Petrus ja die gleiche irgendwie auch für Jesus bleibt.
Ich finde das auch so cool, diese Szene. Also er formuliert so krass hehre Ansprüche und Jesus einfach nur so, ja, yo, mach mal halblang, du wirst mich verleugnen. Also ich finde diesen Dialog zwischen den beiden da irgendwie sehr erdend. Und genau, wie du gesagt hast, wie oft formulieren wir diese Ansprüche? Also jetzt beispielsweise, genau, im Hinblick auf die Klimakrise oder so, wo wir sagen, ja, das und das. Ja, und wie schnell entscheide ich mich dann doch irgendwie auf bequemere Weise zu reisen, weil es zu anstrengend ist mit öffentlichem Nahverkehr oder keine Ahnung was. Aber auch politisch. Und da finde ich es dann schon auch wieder spannend, was du vorhin gesagt hast, genau einerseits zu überlegen, wo braucht es vielleicht auch einen Selbstschutzmodus, aber da auch in den Blick zu kriegen, wo eben auch nicht. Und wo ist es eine Art der Verleugnung eigener Ideale und Werte. Also wenn ich sehe, wie sich gerade in Europa die aktuelle Asylpolitik verändert und entwickelt, dann hör mir auf, von europäischen Werten zu reden, weil die gelten nicht an den Orten, wo Menschen in Europa festgehalten werden und wie ihnen dort begegnet wird. Also
ja, und auf jeden Fall.
Oder also da dann zu sehen, die Reaktion, die Petrus hier macht, die finde ich dann schon auch spannend, so dieses er realisiert es, was passiert, und er scheitert an sich und seinen Ansprüchen. Und er sagt nicht, okay, war halt jetzt gerade wichtig, in den Selbstschutzmodus zu gehen, sondern er erkennt an, nee, es war gerade hier überhaupt nicht richtig. Ich scheitere hier auf ganzer Linie, und er weint bitterlich. Und das finde ich auch spannend in dem Text, also diese Reaktion, weil ich mich frage, wo sehe ich denn heutzutage eigentlich so eine emotionale und starke Reaktion, wo gesteht auch mal Mensch in der Öffentlichkeit oder ich auch selber in meinen Beziehungen, wo gestehe ich wirklich Fehler ein? Wo sage ich, scheiße, das war nicht richtig, wie ich hier gehandelt habe und was passiert ist, und stehe dafür ein, so. Und bemerke das, gestehe mir das selber ein, dass das so war, und ja.
Ja, und es ist so, ich glaube nochmal gerade dieser Punkt des sich selbst Eingestehens, also so, das sehe ich halt auch in diesem, und der weinte bitterlich, also so, er weil er es halt in sich selbst erkennt, dass er eigentlich, es ist so, wie ich mir das so vorstelle, die sind ja dann in der größeren Gruppe oder wie auch immer und er ist so, er formuliert diesen Anspruch, was ja auch dann vielleicht so eine Bestätigung des Glaubens halt für alle anderen ist, er ist vielleicht dieses Vorbild und was auch immer formuliert das und danach ist es so dieser harte Selbsterkenntnis. Es wurde mir gesagt, ich habe vielleicht in dem Moment gedacht, never ever, aber dann, ich muss gerade irgendwie so ehrlich auch mit mir selbst sein, es gibt hier nichts zu bestreiten an der Situation. Und das ist, also so, das ist halt richtig heftig. Und da dieses so, ja, und er weinte bitterlich, weil dieses, ja, ich bin so krass an meinem eigenen Anspruch, an meinem eigenen Bekenntnis auch gescheitert. Was ja einfach, also so viel ja auch ist, so an dem, wie ich eigentlich meine Identität verstehe, bin ich einfach gescheitert in einer Nacht, so.
Und das, also so wie du es jetzt auch gerade erzählt hast oder nochmal zusammenfasst, ich finde das krass intensiv, ne? Also weil man sich jetzt wirklich diese Beziehung zwischen diesen zwei Menschen anschaut und dann wird die so verdichtet mit, er blickt ihn nochmal an und so, ey, alles, was der vorher gesagt hat, was ihm wichtig ist und wo er nachgeht und wie er ja auch sein Leben ausrichtet, ja, er setzt ja alles auf diesen Weg der Nachfolge Jesu und genau, und darin scheitert er in einer Nacht. What? Und das einfach so auszuhalten, ja, und dieses, da passt dieses bitterlich Weinen auch so, oder? Also, wie intensiv das ist und gleichzeitig auch zu sagen, ja, und das braucht und geht da durch und das tut er und dann eben in diesen Versen vorher, wo er sagt, und wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Brüder und Schwestern stärken. Also geh weiter, geh da durch und das passiert und ne, das ist jetzt hier heute die Predigt an dieser Stelle, aber geh weiter. Also so, da ist eine Bewegung oder es wird sich wieder was verändern und so.
Ja, und halt eine komplette Hoffnungsperspektive. Also so da ja auch nochmal drin. Also so, und irgendwie auch dieses, irgendwie Jesus kennt und weiß um vielleicht auch die Schwächen von Petrus. Also so, und er weiß, dass gerade in dieser Erkenntnis, also in dem, dass Petrus dann ja auch selbst irgendwie erkennen wird, was irgendwie eigentlich sein Anspruch ist und was dann halt irgendwie Realität ist, dass das so eine Stärkung für den Glauben und für also sein wird, als dass er dann zu dem wirklich werden kann, was Jesus vielleicht auch in ihm gesehen hat. Also so diese Überzeugung, er braucht, also so Petrus braucht vielleicht auch genau diese Nacht, diese eine Nacht, in der ihm irgendwie auch klar wird. Ja.
Ja, und was heißt das wieder für uns? Ne? Also so dieses, und heute, wo erleben wir das? Wo kommen wir in diese Situation, die sich so verdichten und wo ich so einen Erkenntnismoment auch habe, im Glauben, in meinem Alltag, in den Kontexten, in denen ich mich bewege, dass das auch eine Glaubenserfahrung sein kann für mich heute und hier, ne? Dass das irgendwas ist, an das ich wieder anknüpfen kann und wo ich denke, ja, darum geht's. Und ich habe am Anfang so ein bisschen überlegt, was sind denn jetzt Beispiele, die auch irgendwie gemeindetauglich noch sind und so. Und das klingt so ein bisschen plakativ, aber als wir über dieses Negativfolie geredet haben, dann nochmal darüber nachzudenken, was könnte uns der Hahn quasi denn auch im positiven Sinne sagen, also nicht verhalte dich nicht wie irgendwas oder irgendwer, sondern was wäre denn eine Aufgabe für mich als Christin irgendwie und eine Erinnerung, verhalte dich so und so. Und da ist mir schon in den Sinn gegangen, doch es geht ganz viel um Beziehung und ganz konkret um, wie wir Menschen miteinander sind und in einem Gemeindekontext zu fragen, hey, wer sitzt da gerade mit mir vielleicht hier? Wie geht's einer Person, die gerade da ist? Wie geht es einer Person, die gerade hier nicht da ist? Zu wem kann ich Kontakte knüpfen oder so? Und gleichzeitig auch, oder daneben auch, wie ist es mit Kontexten, die hier gerade nicht sind? Und da denke ich für mich selber auch viel an die Antirassismusarbeit, ne? Also wo sind irgendwie Kontexte oder Lebensrealitäten, die ich als weiße Person nicht kenne und wo eine Auseinandersetzung mit einem Thema und mit Menschen mich an so Punkte führt, wo die sich verdichten und die eine bittere Selbsterkenntnis haben über was, wie ich sozialisiert wurde, wie ich mich verhalte, was ich reproduziere. Und das sind solche bitteren Momente, ja, wo ich echt was von mir selber erkenne. Und da drin aber zu sagen, ja, schau, und das ist doch ein verdichteter und ein wichtiger Moment und das hat was mit dem, wie ich mit dieser Welt, mit meinen Mitmenschen in Beziehung stehe und das hat was mit meinem Glauben zu tun. Und das wertzuschätzen, ne? Diese dichten Momente, die bitter sein können, aber die eben was in Bewegung bringen und das, was weitergeht, so.
Ja, und auch viel natürlich auch mit meinem Selbstbild. Also so, weil es sind diese Momente, also so, und das merke ich halt ganz viel. Also so gerade, wenn ich mit christlichen Menschen irgendwie Antirassismusarbeit mache, ist halt dieses so, ja, was ist halt eigentlich mein Selbstbild? Und dann erkennen zu müssen, dass das vielleicht halt nicht so ganz stimmt. Das kann halt zu so einer Situation führen, wo man denkt, oh mein Gott, also eigentlich alles, was ich mir irgendwie aufgebaut habe, bricht irgendwie so ein bisschen jetzt gerade zusammen. Und aber und da halt eben diese Hoffnungsperspektive oder vielleicht auch eine Befreiungsperspektive zu haben, dass das aber auch wichtig ist, da durchzugehen.
Der Befreier, so, weil, der ihn anschaut.
Ja. Und und das heißt, es ist ja auch irgendwie eine Befreiung aus dieser vielleicht auch, ja, es ist, wenn er davor sagt, so, ja, ich gehe mit dir in den Knast und ich sterbe auch für dich. Also so auch so ein bisschen dieses, vielleicht auch eine Befreiung von diesen hohen Ansprüchen, von diesem, das braucht es vielleicht auch gar nicht so sehr. Und das dann natürlich in einer sehr negativen Art und Weise musste das dann passieren, aber danach ist dann halt, also so, aber der neue Tag ist ja angebrochen. Der Hahn hat ja jetzt gekräht. Und jetzt ist vielleicht dann auch ein neuer Tag, ein neues Kapitel angebrochen von dem, was ja auch, ja, nee.
Da ist ganz viel Evangelium, oder? Also da merke ich so, oh ja, da kriege ich was von dieser Freude und Stärke und Zusage, was ich an einem Sonntag Letare auf jeden Fall brauche und hören will. Also so, genau. Es wird hell und es geht weiter und das Leben siegt. Und das durchzubuchstabieren, was heißt das? Und genau. Jetzt sind wir schon total fortgeschritten in der Zeit, aber ich habe noch mal eine Schleife, die ich gerne zum Anfang drehen will. Nämlich habe ich erzählt aus den jüdisch-christlichen Predigtmeditationen und der Negativfolie, die eben so stark konstruiert wird. Und wenn ihr jetzt das Gefühl hattet, die Richtung, in die wir jetzt geredet haben, ist noch nicht ganz eure, dann mag ich euch zumindest für die Predigt noch eine andere Idee mitgeben, nämlich die Frage danach, auch wie Negativfolien uns prägen, in unserer eigenen Identität, Selbstwahrnehmung und da hinzugucken, einerseits eben dieser Hahn steht für diese Negativfolie, wie können wir das umdeuten und aber auch hinzugucken, zum Beispiel sozialgeschichtlich, haben wir eigentlich für eine krasse antijüdische Geschichte in unserem, ja, christlichen Entstehen und wie eben diese Konstruktion von Negativfolien, also wie wir als Christinnen das Judentum konstruiert haben und abgewertet haben, um unsere eigene Identität darzustellen oder aufzuwerten und eben Theoriebildungen, die ganz viel so nochmal in den Blick nehmen, wie eben Abwertung vom anderen zu der Aufwertung des eigenen irgendwie führt und nur darüber vermeintlich eine Identität konstruiert werden kann. Ist jetzt nochmal ein großer Themenkomplex, aber ich merke, das wäre schon auch was, wo ich Lust hätte bei diesem Text hier oder was mich da ansprechen würde, da mal hinzugucken. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also so, ich habe gerade ein Seminar eben auch zum Thema Antijudaismus und Antisemitismus. Und da habe ich auch, also so, da kreisen meine Gedanken auch gerade sehr viel um diese Fragen und meine Dozentin, die eine provokative Frage gestellt hat, die mich wirklich auch seit ein paar Wochen irgendwie so begleitet, eben davon, bleibt im Christentum, wenn sozusagen der Antijudaismus nicht mehr da wäre? Also so, und sich das wirklich auch kritisch selbst zu fragen. Also so, wenn wir wenn wir in die Evangelien gehen, aber auch gerade, wenn wir auch in die Briefe gehen. Also so, was bleibt da? Was ist, es ist so noch schlimmer, wenn wir in die Texte von irgendwelchen Theologen Anfang 2. Jahrhundert, später Mittelalter, also so, es wird ja auch in dem Sinne nur schlimmer. Und es ist also so, und ja, wie wichtig das da auch nochmal ist, sich dahingehend sehr, sehr kritisch zu hinterfragen und sehr kritisch auch in sich und in die eigene Theologie zu blicken. Super wichtig, ja.
Und wie gut, dass es an den Unis ankommt und in den Fakultäten und endlich Seminare dazu angeboten werden und so. Und wie wichtig es auch irgendwie in die Gemeinde zu bringen. Und da denke ich halt, könnte so ein Text quasi ein Aufhänger sein, um sowas einfach mal zum Thema zu machen, weil manchmal habe ich so das Gefühl, es ist einfach doch ein großer Gap zwischen dem, was quasi universitär sich echt Menschen jetzt damit auseinandersetzen und kritisch anfangen, darüber nachzudenken oder das auch immer wieder tun und das gleichzeitig einfach es Aufhänger braucht, um das Thema auch in die Gemeinde zu bringen. Und das könnte ich mir schon vorstellen hier, so dieses, das ist. Und darfst du outen, wie deine Seminarleitung heißt?
Sarah Hahn.
Diese steile These. Sehr
tolle Frau, so eine Schülerin von Kampling, also katholische Theologin, ist für mich tatsächlich auch mal sehr interessant, weil also so wer so auch oft in der in der evangelischen Theologie krass um uns selbst kreisen und also so und da dann auch noch mal ein bisschen eine wenn auch also schon auch nahe Perspektive, aber dann noch mal auch ein bisschen andere katholische, finde ich super spannend.
Haha, Sarah Hahn. Damit schließt sich der Kreis um den Hahn. Es war sehr schön, heute wieder mit dir zu sprechen, Nathalie. Wir hoffen, ihr da draußen konntet ein paar Ideen und Impulse mitnehmen und freuen uns, wenn ihr gute Ideen habt, eine schöne Predigt draus macht und ein bisschen ein kleines Ostern feiert mit Freude.
Ja, es hat wieder auch super Spaß gemacht. Danke, dass ich hier wieder eingeladen wurde und über einen Bibeltext mit dir nachdenken durfte.
Habt es gut, ihr da draußen. Macht's gut.
Tschüssi.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.